So, ja, ich bin der Dennis, der seiner Frau über den Bauch gestreichelt hat, als es um den Luftballon ging. Aber die ist auch im 8. Monat schwanger, daher ist mir erlaubt. Falls man das noch nicht wusste. Morgen auch an euch zu Hause. Wie ihr vielleicht wisst, befinden wir uns ja gerade in einer Predigtreihe über den 1. Korintherbrief. Und ich darf weitermachen, und zwar mit Kapitel 2, die Verse 1 bis 5. Und während ich mich mit dem Text beschäftigt habe und mir Gedanken darüber gemacht habe, ist mir eigentlich aufgefallen, oder habe ich mich daran erinnert, wie für mich der Beginn meines Studiums war. Ich studiere ja Theologie und bin hier zu 50% als Jugendreferent angestellt. Und während meinem Studium, und es ist immer noch so, darf ich Seminararbeiten schreiben und sie dann zum Teil auch vortragen. Und im ersten Augenblick habe ich gedacht, na, schreiben, nicht so mein Ding. In der Schule war ich immer eher im sehr weit unteren Bereich, was deutsche Argumentation anging. Und habe dann gedacht, hey, aber in Präsentation, da kann ich es voll rausreißen. Da kann ich mich hinstellen und einen auf den großen Macker machen. Und das wird dann meine Note schon irgendwie hochheben. Im Endeffekt, nach der ersten Arbeit, die ich dann schreiben durfte und auch vortragen durfte, war es dann genau andersrum. Mein Vortrag hat meine Note nach unten gezogen, aber meine Schreibweise war anscheinend so gut, dass der Dozent dann mir zugesagt hat, dass es sehr gut war eben. Das soll jetzt nicht heißen, ich will mich hier irgendwie profilieren, sondern einfach nur dieses, darauf, worauf ich mich verlassen habe und was ich gedacht habe, dass meine Schwäche war, hat sich ja dann irgendwie gerade ins Gegenteil verkehrt. Und auch im weiteren Studium habe ich auch gemerkt, wie insgesamt mein Wissen, das ich anscheinend über Gott habe und mein Verstand, ja, mehr oder weniger hinterfragt wurde. Ich wusste an manchen Stellen dann nicht mehr, was ist denn jetzt überhaupt wahr, was kann ich denn überhaupt glauben. Das war für mich auch eigentlich eine recht emotional stressige Zeit, seelisch stressige Zeit. Was ich aber erfahren durfte, ist, dass ich in allem, sowohl meinen Stärken, meinen vermeintlichen Schwächen und in meinem Verstand Gott trauen darf und mich durch seinen Heiligen Geist leiten lassen darf. Was das mit dem Text zu tun hat, das hoffe ich, dass ich das euch erklären kann in den nächsten paar Minuten und möchte eigentlich zuerst mal den Text als Ganzes vorlesen. Wie gesagt, 1. Korinther 2, die Verse 1 bis 5 und ich lese aus der neuen Genfer Übersetzung. An diesen Grundsatz habe auch ich mich gehalten, als ich zu euch kam, Geschwister. Um euch das Geheimnis zu verkünden, das Gott uns enthüllt hat, versuchte ich nicht, euch mit geschliffener Rhetorik und scharfsinnigen Argumenten zu beeindrucken. Nein, ich hatte mir vorgenommen, eure Aufmerksamkeit einzig und allein auf Christus zu lenken, auf Jesus Christus, den Gekreuzigten. Außerdem fühlte ich mich schwach. Ich war ängstlich und sehr unsicher, als ich zu euch sprach. Was meine Verkündigung kennzeichnete, waren nicht Überredungskunst und kluge Worte, es war das machtvolle Wirken von Gottes Geist, denn euer Glaube sollte sich nicht auf Menschenweisheit gründen, sondern auf Gottes Kraft. Um einfach mal vorab einen Begriff zu erklären, und zwar hier Gottes Kraft, wie ich den einschätze an der Stelle. Gottes Kraft oder Macht im Allgemeinen soll ein Imstandesein bedeuten, also können. Und in Gott ist höchste Macht und höchste Kraft vereint. Und wie wir ja wissen von letzter Woche, wer aufgepasst hat, von der Predigt von Klaus Bär steht in 1. Korinther 1, Vers 24, dass Christus Gottes Kraft und Gottes Weisheit ist. Bei den nächsten paar Punkten wollen wir eigentlich an dem Text entlang gehen. Ihr dürft gerne eure eigene Bibel dazu nehmen. Es wird auch am Beamer angezeigt werden. Dass ihr dann einfach auch am Bibeltext entlang mitgehen könnt. Genau. Ich möchte nochmal die Verse 1 und 2 lesen, obwohl wir sie vor 2 Minuten gehört haben, aber es schadet ja nicht. An diesen Grundsatz habe auch ich mich gehalten, als ich zu euch kam, Geschwister, um euch das Geheimnis zu verkünden, das Gott uns enthüllt hat, versuchte ich nicht, euch mit geschliffener Rhetorik und scharfsinnigen Argumenten zu beeindrucken. Nein, ich hatte mir vorgenommen, eure Aufmerksamkeit einzig und allein auf Jesus Christus zu lenken. Auf Jesus Christus, den Gekreuzigten. Das soll mal der erste Punkt sein. Und ich habe den Punkt so genannt, ich und mein Können. Also ähnlich vielleicht auch wieder Luftballon da, ich und mein Ego. Im Prinzip knüpft Paulus an die vorherigen Verse an, die er in Kapitel 1 geschrieben hat. Ihm geht es auch hier wieder darzustellen, Christus allein ist der Mittelpunkt, es geht um Christus. Er verzichtet bewusst auf überzeugende Argumente und vielleicht auch beeinflussende Rhetorik. Christus, der Gekreuzigte, allein soll im Mittelpunkt stehen und nicht Paulus und sein Auftreten und Reden. Man liest auch weiter in der Bibel, dass das bei Paulus keine Seltenheit war, sondern dass er sich grundsätzlich eigentlich daran gehalten hat. Und wenn man sich Paulus auch in der Person anschaut, dann wissen wir oder können wir lesen, dass er eine der besten Bildungsmöglichkeiten der damaligen Zeit genossen hat. Er war Schüler Gamaliels, also Gamaliel war ein Pharisäer, ein Schriftgelehrter und Mitglied des Hohen Rates zu Zeiten Jesu. Und er war ein hochangesehener, wenn nicht ein der hochangesehenste theologische Lehrer der damaligen Zeit. Und wir lesen auch, dass Paulus zu seinen Füßen saß, was sinnbildlich dafür ist, dass er einer der besten und wenn nicht der beste Schüler war, denn nur dann durfte man zu den Füßen des Lehrers sitzen. In der Ausbildung haben sie sich viel mit der Tora beschäftigt und auch viel über Gesetze argumentiert, viel über die Mosebücher. Das heißt, Paulus wusste sehr viel und hätte dieses Wissen auch durch Argumente einbringen können, aber er hat es nicht getan, bewusst. Auch rhetorisch nahm er sich zurück, auch wenn jetzt man sagen könnte, wie man in 2. Korinther lesen kann, gibt es eine Stelle, wo Paulus sagt, ja, manche mag sein, dass es mir an rhetorischen Fähigkeiten mangelt. Sehen wir aber, trotz dass es vielleicht an der Rede dran gemangelt hat, dass in seinen Briefen nichts irgendwie an rhetorischen Elementen fehlt, dass die sogar sehr anspruchsvoll sind teilweise. Oder wenn man in der Apostelgeschichte liest, wie Paulus sich bei seiner Rede vor König Agrippa rhetorisch erweist, merkt man auch, dass er es tun hätte können. Aber, nochmal, er tat es bewusst nicht, er hätte im Mittelpunkt stehen können des Geschehens, der Rede, des Auftretens, aber er tat es nicht, um Christus Raum zu geben, seiner Botschaft Raum zu geben, um Gottes Kraft wirken zu lassen. Und das war ein untypisches Verhalten für Redner seiner Zeit. Wenn jemand in eine neue Stadt gekommen ist oder wenn jemand nach Korinth gekommen ist und neu war und die Leute kamen, um ihn zu hören, dann tat man alles daran, möglichst argumentativ zu reden, möglichst hochrhetorisch und geschwollen, weil man sich so Unterstützung zusichern konnte, finanziell oder einen guten Ruf aufbauen. Man durfte sozusagen oder hatte die Chance, sich so eine Anhängerschaft zu verdienen. Und wir erinnern uns, was der Flo vor 2 Wochen gesagt hat, als es eben darum ging, dass die Korinther gesagt haben, ich folge Paulus, ich folge Petrus, ich folge Apollos, ich folge Christus, dass es nicht um die Personen an sich geht, sondern um die Botschaft. Das heißt, es unterstreicht nochmal das, was Paulus in den vorherigen Versen geschrieben hat. Die Korinther werden wahrscheinlich auch davon ausgegangen sein, wenn Paulus daherkommt, dass er jetzt hier groß redet, rhetorisch, argumentativ. Aber es tat er eben nicht. Und wir wissen ja auch, wie der Klaus letzte Woche gesagt hat, dass es in der Gemeinde in Korinth nicht viele Gebildete gab. Das heißt, eigentlich wäre es Paulus noch leichter gewesen, sich als den Überflieger darzustellen. Und dessen war sich Paulus mit Sicherheit bewusst. Und er nahm sich trotzdem zurück, um nur Botschafter der Botschaft zu sein. Eben nochmal, er soll nicht im Mittelpunkt stehen. Nicht sein Können, nicht sein Auftreten, nicht seine Rede soll im Mittelpunkt stehen, sondern Christus, der Gekreuzigte. Und es geht dabei Paulus nicht um das grundsätzliche Ablehnen von Rhetorik und Rationalität. Es geht ihm wirklich darum, alleine Christus als den Gekreuzigten in den Mittelpunkt zu stellen. Sein Ruhm sozusagen und sein Ruf sollten dem Evangelium nicht im Weg stehen. Um mal das in einer anderen Geschichte zu verdeutlichen, ich habe im Studium eine Geschichte gehört, ich werde es jetzt inhaltsmäßig wiedergeben, ich weiß es nicht, ob sie 1:1 sich so zugetragen hat, und zwar Charles Spurgeon war ein bekannter baptistischer Prediger im 19. Jahrhundert und er hat auch ein Predigerseminar geleitet und er hielt eine Predigt, wo Studenten von ihm anwesend waren und nach der Predigt gab es eine Erweckung, also es haben sich einige bekehrt und es hat sich was getan. Und dann hat einer seiner Studenten gedacht, ja gut, dann werde ich das gleiche, glitzegleiche auch nochmal machen. Hat woanders die gleiche Predigt gehalten, gleiche Argumentation, gleiche Rhetorik, 1:1 und wollte so sein neues Können, erworbenes Können sozusagen präsentieren. Und nach der Predigt hat sich nichts getan. Er ist dann auf Spurgeon zugegangen und hat ihn konfrontiert und gesagt, also ich habe die gleiche Predigt gehalten, Wort für Wort, und es hat sich nicht getan, nichts getan. Und Spurgeon soll daraufhin geantwortet haben, dass er immer mit dem Wirken des Heiligen Geistes rechnet und darauf vertraut, wenn er die Botschaft weitergibt oder predigt. Heißt also, der Student hat sich nur auf Rhetorik und Argumentation verlassen und hat gedacht, ach, ich kriege das hin, ich mache das. Aber er hat sich nicht ein Stück weit zurückgenommen, damit Gott durch seinen Geist wirken kann. Was hat es jetzt mit uns zu tun? Nun, wo hindern wir gegebenermaßen Gottes Eingreifen? Indem wir uns, wie diesen Ballon, viel zu groß werden lassen, unser Ego, unser Können, unser Blickwinkel übersteigt. Wir denken, wir können das alles alleine, wir können das selber. Und wo stellen wir uns gegebenermaßen in den Mittelpunkt? Nutzen wir verschiedene Möglichkeiten zur Selbstdarstellung oder zur Selbstverwirklichung und sagen wir damit eigentlich nicht, dass wir Gott nicht brauchen, wir kriegen das alleine hin? Das sind harte Fragen. Um ehrlich zu sein, stelle ich die mir sehr oft, um mich auch selber dahin zu prüfen. Und ich lege solche Gedanken auch Gott hin, weil ich mich nicht auf mich verlassen will, ich und mein Können, sondern auf Gott und seine Kraft, auf seinen Geist. Und wir dürfen uns darauf verlassen und unser Ego ein Stück weit zurücknehmen, den Luftballon schrumpfen lassen. Er wohnt ja direkt in uns durch seinen Heiligen Geist. Und wir dürfen die Gaben nutzen, die er uns gegeben hat, aber nicht wir mit unserem Tun sollen im Mittelpunkt stehen, sondern Gott und seine Botschaft. Also sich selbst ein Stück weit zurücknehmen, um den Blick auf Gott, wie bei dem Luftballon, nicht zu verdecken. Gehen wir weiter zum zweiten Punkt. Den habe ich mal genannt, ich und meine Schwächen und Ängste. Und ich lese nochmal 1. Korinther 2, die Verse 3 und 4. Und Paulus schreibt, außerdem fühlte ich mich schwach. Ich war ängstlich und sehr unsicher, als ich zu euch sprach. Was meine Verkündigung kennzeichnete, waren nicht Überredungskunst und kluge Worte. Es war das machtvolle Wirken von Gottes Geist. Es wiederholt nochmal, was Paulus in den ersten zwei Versen geschrieben hat, dass er drauf auf Rhetorik und Argumentation verzichtet hat und stellt den Fokus auf Gottes Wirken, auf Gottes Kraft, auf seinen Geist. Nicht er, sondern Gottes Geist hat gewirkt. Nicht er war überzeugend, sondern eben Gottes Geist. Und überraschenderweise beschreibt Paulus sein Auftreten mit den Worten schwach, ängstlich und unsicher. Auch wenn wir wissen, dass Paulus sozusagen ein Dorn im Fleisch hatte, also ein leibliches Leiden, gibt der Text es nicht her, dass es darauf hinausläuft, dass er deswegen schwach war, dass er körperlich zu leiden hatte, sondern es war wahrscheinlich aufgrund seines Auftretens. Und es überrascht, das zu lesen, dass er eben hier schwach, ängstlich und unsicher schreibt. Wenn wir in der Apostelgeschichte vorher, ich glaube bis Vers 8, Kapitel 18 lesen, was er alles schon erlebt hat bis dahin. Er war im Gefängnis, durch ein Erdbeben sprangen die Türen auf. Darauf hat sich auch der Gefängniswärter bekehrt. Er wurde gesteinigt, liegen gelassen vor den Toren, stand wieder auf. Also kann man alles nachlesen, es gibt noch viel mehr Begebenheiten. Er hat das alles erlebt und hat trotzdem Furcht in diesem Augenblick. Wir lesen auch in Apostelgeschichte 18, die Verse 9 und 10, die lese ich kurz vor. In einer nächtlichen Vision sagte der Herr zu Paulus, du brauchst dich nicht zu fürchten. Verkünde das Evangelium und lass dich durch nichts zum Schweigen bringen. Ich selbst bin bei dir und niemand, der dich angreift, kann dir etwas anhaben. Denn mir gehört ein großes Volk in dieser Stadt. Anscheinend hatte Paulus sogar so eine große Furcht, dass Gott ihm in diese Furcht hereingesprochen hat. Wovor genau Paulus Angst hatte, das gibt der Text an der Stelle nicht her. Wir können nur spekulieren. Wir können ja denken, er verkündet eine Botschaft, die eigentlich in den Augen der Welt auch noch heute als Dummheit und Torheit aufgenommen wird. Wir erinnern uns nochmal an die Predigt von Klaus letzte Woche. Er spricht explizit von Jesus Christus, dem Gekreuzigten. Und die Kreuzigung war in der Gesellschaft damals eine Strafe, die, also verabscheuungswürdiger, entehrender und grausamer konnte ein Tod damals nicht sein. Und trotzdem erzählt Paulus gerade von einem Messias, der durch diese Kreuzigung die Gemeinschaft mit dem Vater ermöglicht. Das war in der damaligen Gesellschaft eigentlich ein totaler Skandal. Jemand, der so entehrt wurde, der so nieder ist, der sich so selbst verleumdet hat, so mehr oder weniger, der soll die Rettung für die Menschen sein. Das war Paulus bewusst. Vielleicht war Paulus aber auch seine Schwäche bewusst, wie wir in 2. Korinther 11, Vers 6 lesen, eben, dass es ihm an rhetorischen Fähigkeiten mangelt. Vielleicht hatte er Angst einfach vom Auftreten. Vielleicht war es aber auch die Furcht vor den Menschen, vor denen er zu sprechen hatte, oder die daraus resultierenden möglichen Verfolgungen. Wir wissen es nicht. Aber wer sich immer noch nicht vorstellen kann, warum Paulus Angst hatte, den darf ich gerne mal einladen. Der darf hier vorkommen, mal sich die Leute angucken, ob er dann noch was rauskriegt oder ob er da nicht so ein Stück weit Furcht verspürt. Und euch daheim kann ich auch einfach empfehlen, geht doch mal zu eurem Nachbarn, klingelt, sagt, dass ihr nicht die Zeugen Jehovas seid, aber trotzdem mit ihm über Gott sprechen wollt. Vielleicht könnt ihr dann ein Stück weit nachempfinden, wie es Paulus gegangen sein müsste. Trotz seiner Furcht, trotz seiner Unsicherheit verkündet Paulus trotzdem weiterhin die Botschaft, gerade weil er auf das Wirken Gottes und seinen Geist vertraut. Er bekommt ja, wie wir gelesen haben, sogar den Zuspruch von Gott, der Vers aus Apostelgeschichte, was sein Vertrauen nur noch bestärkt haben muss. Was ich auch noch erstaunlich finde, ist, dass Paulus sozusagen zugibt, Angst zu haben. Ich habe mal einen Satz gehört, an den musste ich denken, dass Angst zu haben Sünde sei, weil das bedeutet, dass man Gott nicht genug vertraut. Das würde ich jetzt an der Stelle hinterfragen. Paulus hat Angst und hat Furcht, aber er vertraut auf Gott. Deswegen ist der Satz eigentlich auch falsch, weil ich denke, wir dürfen Angst haben. Es ist menschlich, es ist in Ordnung. Aber die Frage ist, wem geben wir mehr Raum? Die Angst kann genauso wie der Luftballon hier sein, wie unser Ego. Kann sich aufblähen, sodass wir den Blick auf Gott komplett vergessen und dadurch das verdecken. Wem geben wir mehr Raum? Unsere Angst, unseren Schwächen oder Gott? Lassen wir ihn darin gezielt auch wirken? Und vielleicht kennt ihr Situationen, wo ihr eigentlich Möglichkeiten, wo mitzuarbeiten, aufzutreten, wie auch immer, ausgeschlagen habt, weil ihr Angst davor hattet oder eure Schwächen euch nur zu bewusst waren und habt es sogar vielleicht dann zu einem späteren Zeitpunkt irgendwie bereut oder denkt immer noch dran, ach, hätte ich doch nur. Ich würde euch ermutigen, da bewusst eure Schwächen und Ängste Gott zu geben und bevor ihr Entscheidungen fällt, da Angst ja ein schlechter Berater ist, diese Gott zu geben und ihn zu fragen, was er damit vorhat und ihm zu vertrauen, seiner Kraft zu vertrauen, seine Kraft zu sehen und es auf das Wirken des Heiligen Geistes zu vertrauen. Ich habe da noch eine Geschichte aus dem Studium und zwar bei dem Kurs Predigertraining, wo man eben so ein paar Grundlagen zum Predigen vermittelt bekommen sollte, war ein älterer Mann, der hat stark gestottert, hatte aber den Eindruck, dass Gott von ihm wollte, dass er predigen soll. Und er hat gesagt, er hat Angst davor, er weiß um seine Schwäche des Stotterns, aber er will trotzdem den ersten Schritt gehen und sich mal informieren, was gehört alles dazu. Ich finde es mutig. Also normalerweise wäre das ja fast schon ein Ausschlusskriterium. Und tatsächlich, als er dann mal so vorne stand und was weitergegeben hat, das Stottern war deutlich weniger zu sehen. Also finde ich inspirierend. Nochmal, wir dürfen weg von unseren Schwächen und Ängsten kommen. Was mir aber dabei auch wichtig ist, das heißt nicht, dass wir gar nichts zu tun brauchen, sondern Gott macht alles, ich brauche gar nichts mehr. So nach dem Motto, ich kann keine Gitarre spielen, schnapp mir mal eine Gitarre, spiel nächste Woche im Musikteam mit, das wird schon irgendwie, Gott wird wirken. Das nicht. Wir wollen ja Gott auch nicht herausfordern. Wir sehen ja auch bei Paulus, bevor er zu seiner ersten Missionsreise ausgesandt wurde, dass er 3 Jahre lang in der Gemeinde in Jerusalem geblieben ist und da von Jesus' Werk noch mehr erfahren hat, die Gemeinschaft genossen hat mit den Christen. Also er hat, bevor er losgegangen ist und vom Christentum gesprochen, vom Evangelium, auch selbst Zeit gehabt zu lernen. Und er war ja auch, wie gesagt, Schüler Gamaliels und hatte einen unglaublich großen Wissensschatz. Das heißt, er ging nicht unvorbereitet vor. Deswegen auch hier wieder im Blick haben, meine Ängste, meine Schwächen zurücktreten, den Ballon kleiner werden lassen und auf Gott schauen, auf seine Kraft und darauf vertrauen. Gehen wir weiter. Den dritten Punkt habe ich mal genannt, ich und mein Verstand. Und ich lese 1. Korinther 2, den Vers 5. Denn euer Glaube sollte sich nicht auf Menschenweisheit gründen, sondern auf Gottes Kraft. Im Prinzip fasst Paulus hier nochmal die vorherigen 4 Verse zusammen. Er erklärt, dass man nicht aufgrund von logischen Argumenten oder Rhetorik oder aus rein intellektuellen Gründen glaubt, sondern die Grundlage des Glaubens ist Gottes Kraft und sein schöpferisches Wirken. Nochmal zur Wiederholung vom Anfang. Gottes Kraft bedeutet an der Stelle so ein imstande sein und Gottes Kraft ist und Weisheit ist Christus. Und Gott ist alle Macht gegeben. Und vielleicht hier nochmal der Begriff Menschenweisheit. Da gibt es jetzt, also ja, habe ich schon lange nachgelesen. So die Definition, die ich rausgekriegt habe, ist so diese irdische Erkenntnis, der menschliche Verstand, der nur die weltlichen Dinge hier erkennen kann. Aber alles, was darüber hinausgeht, ist uns von Gott offenbart und gegeben. Heißt, wir können, nochmal zur Wiederholung, nicht aus rein intellektuellen, nicht nur rein durch unseren Verstand und Argumente wirklich glauben. Verdeutlicht hat es auch, tut es ein Vers in 1. Korinther 1, Vers 21, auch ein Vers von letzter Woche. Und da steht, denn obwohl sich seine Weisheit in der ganzen Schöpfung zeigt, hat ihn die Welt mit ihrer Weisheit nicht erkannt. Deshalb hat er beschlossen, eine scheinbar unsinnige Botschaft zu verkünden zu lassen, um die zu retten, die daran glauben. Das, was der Klaus letzte Woche gesagt hat, eigentlich ist die Botschaft des Evangeliums in Augen der Welt eine Dummheit, eine Torheit. Es ist sinnlos irgendwie, das macht keinen Sinn. Und deswegen war es Paulus auch so wichtig, dass die Korinther sahen, dass Gott selbst bei der Verkündigung durch seinen Heiligen Geist an den Leuten gewirkt hat. Weil, wir wissen ja, Korinth war eine Hafenstadt mit 2 Häfen und es kamen viele verschiedene Kulturen und damit auch viele verschiedene Religionen und Glaubensansätze zusammen. Und im Vergleich zum einzig wahren, lebendigen Gott sind diese Religionen ja eigentlich bloße Zusammengereimtheiten aus den Köpfen der Menschen. Also sie sind aus den Köpfen der Menschen entstanden. Und gerade deshalb war es Paulus auch so wichtig, die Kraft und das Wirken Gottes in Bezug auf das Evangelium so zu betonen. Denn wenn wir so überlegen, ein rein intellektueller oder ein rein rationaler Glaube, in dem es nur um Gesetze und Vorgaben geht, der unterscheidet sich ja eigentlich kaum von anderen Religionen dieser Welt. Der Unterschied ist, dass wir Christen einen Gott haben, der lebendig ist und der auch heute noch wirkt. Das war damals so und ist auch heute noch so. Aber schauen wir uns mal die Weisheit in unserem Umfeld an, in unserer Zeit. Sieht man sich unsere Gesellschaft und Kultur an, dann fällt vielleicht auf, dass der Verstand sozusagen die letzte Instanz darstellt. So. Am Verstand scheitert alles, am Verstand wird alles geprüft. Manche Leute leben so nach dem Motto, alles, was ich nicht verstehen kann, muss falsch sein. Das heißt, wenn ich es nicht begreife oder mir nicht das zusammenreimen kann, ist falsch. Punkt. Und ich finde, man sieht es auch an einer Stelle oder an 2 Stellen sehr deutlich. Vor allem, wenn man mit Nichtchristen über den Glauben spricht, dann neigen wir ja dazu, den irgendwie rational oder argumentativ zu erklären, was ja die Bibel auch sagt, dass wir alle Zeit langmütig und geduldig, also langmütig und demütig dazu bereit sein sollen, unseren Glauben zu erklären. Ja? Aber dieses Erklären scheitert meiner Erfahrung nach oft an zwei Punkten. Bei der Frage der Schöpfungsgeschichte und bei der Frage über Leid, also die Theodizee-Frage, warum lässt Gott das zu? Wenn man über die Schöpfung redet und sagt, ja okay, Gott hat die Welt in 7 Tagen erschaffen, er hat es aus sich selbst gemacht, er hat die Kraft, er hat es den Menschen erschaffen, die Tiere, alles Mögliche, dann klingt es irgendwie so unlogisch. Dann denken die Leute, also es macht keinen Sinn. Da kommt mir die Evolution oder Urknalltheorie ja viel logischer vor, weil da war halt nichts und da haben sich irgendwelche Elemente zusammengefunden und dann Evolution und über Jahrmilliarden und was weiß ich, klingt logisch. Das heißt, die Schöpfungsgeschichte kann so nicht stattgefunden haben. Das heißt, sie muss falsch sein, heißt auch, Gott muss falsch sein, also gibt sie nicht. Oder bei der Frage nach dem, warum lässt Gott das zu, wenn es einen Gott gibt? Jetzt ist die Frage ja natürlich schon fast so alt wie die christliche Gemeinde selbst. Und es hat schon viele verschiedene Versuche gegeben, diese Frage rational, also rein verstandestechnisch zu beantworten, aber keine davon will so richtig zufriedenstellen. Und wenn man sich das Thema auch anschaut, dann wird diese Frage auch wohl kaum einen zufriedenstellen, der sich in einer Situation befindet, in dem es ihm nicht gut geht und dem er zu leiden hat. Und das wisst wahrscheinlich auch ihr, wenn ihr euch in einer solchen Situation befunden habt oder gerade noch steckt. Das ist eine rein logische Antwort, das ist deswegen so, weil nicht zufriedenstellt. Um ehrlich zu sein, auch ich frage mich das manchmal, vor allem wenn es mir emotional oder seelisch nicht gut geht, warum? Doch haben wir durch Christus eine Hoffnung gekriegt, dass der Vater einen Plan hat, dass Gott es gut mit uns meint, auch wenn wir das in der Situation gar nicht sehen, und dass alles gut werden wird, wenn Jesus wiederkommt. Das heißt, man kann diese Frage von vornherein schon nicht beantworten, weil man ja schon irgendwie den emotionalen Charakter, die emotionalen Dimensionen ausschließt. Und ich will überhaupt nicht irgendwie gegen unsere Gesellschaft hetzen in dem Sinne und sagen, oh, wir müssen uns komplett zurückziehen uns entfernen daraus, weil wir sind ja was Besseres. Nein, wir haben einen gottgegebenen Verstand, den wir einsetzen dürfen, auf jeden Fall. Und den sollen wir auch einsetzen. Das Thema Weisheit ist ja immens groß in der Bibel. Und nächste Woche wird euch da der Michael Reinders auch noch was dazu erzählen im weiteren Text. Aber die Frage ist, wo dürfen wir unser Denken, unseren Verstand, unser Wissen von Gott korrigieren lassen? Wo dürfen wir unser Denken, unser Wissen, unseren Verstand anhand der Bibel kontrollieren und korrigieren? Auch unser Verstand kann so groß werden wie dieser Ballon, dass wir den Blick auf Gott komplett vergessen. Und vielleicht auch als Anwendungsbeispiel in eigenem Sinne, wenn euch das nächste Mal jemand fragt in der Gemeinde, ob ihr in dem oder dem Bereich mitarbeiten wollt und ihr denkt eigentlich jetzt auch zum Thema meine Schwächen, hey, das kann ich nicht, das will ich nicht, oder dein Verstand sagt dir eigentlich schon direkt, nee, dann bring das vor Gott, bete mit ihm darüber und gib ihm Zeit, in dein Denken zu wirken, in deinen Schwächen zu wirken und gib ihm Raum zu antworten. Nicht gleich Nein sagen, aber auch auf seine Kraft vertrauen. Und auch im Allgemeinen gibt es vielleicht verschiedene Situationen, in denen wir eigentlich schwere Entscheidungen schon direkt verstandestechnisch entscheiden. Auch hier die Frage, also auch hier die Sache, Gott zu fragen und nach seiner Meinung zu fragen und ob es auch seinem Willen und seinem Handeln entspricht. Mir geht es jetzt nicht darum, dass man, wie zum Beispiel im Laden zu stehen und vor dem Marmeladenregal zu stehen und sich zu fragen, hey, welche Marmelade soll ich kaufen? Jetzt sollte ich erstmal eine Stunde beten drüber und fragen, was Gott mir sagt. Das nicht, aber allgemein dieses, wo lasse ich mich von Gott führen, durch seinen Geist leiten, wo lasse ich auch in meinen Verstand reinsprechen und wo hilft er mir zum Beispiel auch, meine kulturelle Brille abzulegen. Um nochmal die vorherigen 3 Punkte zusammenzufassen in einem Satz: Verlass dich nicht auf dich, sondern darauf, was Gott kann. Oder vielleicht in biblischen Worten, nicht ich, sondern Christus in mir. Gottes Kraft übersteigt alles. Unser Können, unsere Schwächen und Ängste, unseren Verstand. Und wir dürfen auf seine Kraft vertrauen und erkennen, dass er selbst durch seinen Heiligen Geist in uns wohnt und auch in uns wirken möchte. Er leitet und führt uns. Und wenn wir uns nochmal diesen Begriff Vertrauen anschauen, dass wir vertrauen sollen in Gottes Kraft, dann ist Vertrauen schon allein im Wort Glauben enthalten. Glaube bedeutet, wenn man sich das in der Bibel anschaut, auch noch treue Zuverlässigkeit, Vertrauen und Glaube. Und weil Gott selbst zeigt, dass er treu und zuverlässig ist, bewirkt er in uns das Vertrauen, allein schon aus dem Grund heraus. Deswegen dürfen wir ihm Vertrauen schenken und selbst ihm gegenüber treu und zuverlässig sein. Das heißt, im Prinzip ist Glauben und Vertrauen sehr eng miteinander verwandt in der Bibel. Gott hat uns bewusst gewählt, damit seine Kraft in uns sichtbar und erfahrbar wird. Und da noch ein Vers aus 2. Korinther 4, Vers 7. Muss ich kurz aufschlagen. Wir allerdings sind für diesen kostbaren Schatz, der uns anvertraut ist, nur für zerbrechliche Gefäße. Denn es soll deutlich werden, dass die alles überragende Kraft, die in unserem Leben wirksam ist, Gottes Kraft ist und nicht aus uns selbst kommt. Heißt, Gott hat uns bewusst gewählt. Wir sind schwach, wir haben Schwächen, wir sind unvollkommen, aber er hat uns gewählt, damit seine Kraft nach außen hin sichtbar wird. Das heißt, wir dürfen uns ein Stück weit zurücknehmen, damit Gott noch mehr in uns wirken kann, sei es die Schwächen, sei es unser Ego, sei es unser Verstand. Wir dürfen darauf vertrauen. Aber was genau kann unseren Glauben oder unser Vertrauen hervorrufen? Wir haben ja gelesen, dass es Gottes Kraft und sein Wirken ist. Und wie können wir lernen, das noch besser zu erkennen? Nun, das darf jeder sich selbst beantworten. Im Prinzip geht es um Zeit und Beziehungspflege mit Gott. Ja, Bibel lesen und beten sind Grundlagen. Nur wie intensiv das bei euch dann ausfällt, das hängt von euch ab, von eurem Charakter. Vielleicht habt ihr auch genauso eine Pflege von Gottes Beziehung, indem ihr draußen in der Natur seid, die riesigen Berge seht, seine Macht, seine Schöpfung, die seine Kraft auch darstellt. Vielleicht spürt ihr Gott besonders in der Einsamkeit, indem er bewusst euch zurückzieht, um auf ihn zu hören, mit ihm zu beten, kommunizieren. Vielleicht aber auch im Lobpreis, in der Musik. Wir dürfen aber alles in allem noch mehr an unserer Beziehung mit Gott arbeiten, weil wir daraufhin auch noch mehr das Vertrauen und das Glauben lernen und es sehen können. Nochmal zum Schluss der Satz: Verlass dich nicht auf dich, sondern darauf, was Gott kann. Und ich möchte dich in Bezug auf den Satz auch motivieren, selbst eine Antwort zu finden auf die Frage, wo darfst du Gott noch mehr Raum geben? Wo ist dein Luftballon vielleicht zu groß? Vielleicht nehmt ihr die Frage mit in der nächsten Zeit. Das ist ein Thema. Manchmal dauert es ein ganzes Leben lang, sich selbst verändern zu lassen vom Heiligen Geist, von Gottes Kraft. Aber wo darfst du dich noch von Gott verändern lassen? Bei deinem Verstand, bei deinen Ängsten und Schwächen oder bei deinem Ego? Wenn du es selbst nicht weißt, dann kannst du Gott auch danach fragen. Ich bin mir sicher, dass er durch seinen Heiligen Geist dir Dinge aufzeigen wird, an denen er noch arbeiten möchte. Ich bete. Vater, ich danke dir, dass du ein lebendiger Gott bist und dass nicht alles an uns hängt. Dass du heute noch wirkst, dass du aktiv bist, dass du eine unendliche Kraft und Macht hast. Dass wir eigentlich nicht anders können, als ehrfürchtig vor dir zu knien. Ich möchte dich bitten, dass du uns führst und leitest, dass du uns durch deine Kraft veränderst, durch deinen Geist in uns, dass wir den Glauben immer tiefer begreifen dürfen, immer tiefer in unser Herz pflanzen, aber auch nach außen hin das ausstrahlen. Dass deine Kraft in uns sichtbar wird, nicht damit wir Ruhm und Ehre bekommen, sondern dass du Ruhm und Ehre bekommst. Ich danke dir dafür, dass du Christus auf die Erde gesandt hast, damit wir die Möglichkeit überhaupt haben, zu dir zu kommen und dass du in uns direkt wohnst. Amen.